sobald man über das Leben im Kloster nachdenkt, es sind immer diese Fragen, die so negativ behaftet sind auf eine Art. Vermisst du was? Fehlt dir nicht irgendwas?
Ach, ich schätze mal, dass das alles noch Relikte sind von Klosterbild, was in den Köpfen der Menschen verankert ist. Sister Act. Er ist schön, er ist lustig, ich gucke ihn auch immer wieder gerne, aber er transportiert nicht das Bild vom Kloster, was ich bei uns erfahre.
Warum wollen so wenig junge Frauen eintreten? Liegt es an genau diesen Vorurteilen?
Ich glaube, was viel mehr noch reinspielt, ist so eine Bindungsangst. Wenn man zum Beispiel guckt, heiraten ist ja auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Man lebt in irgendwelchen ständig wechselnden Partnerschaften. Sich also verbindlich auf irgendwas festlegen mit Haut und Haaren, das fällt, glaube ich, jungen Menschen heute sehr schwer.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Hallo zu einer neuen Folge Essen im Ohr. Ich bin Mona Belinski und ich spreche heute mit einer Frau, die sich mitten in den 20ern für ein Leben mit Gott und für ein Leben im Kloster entschieden hat. Ja, mit der Entscheidung für das Leben als Ordensschwester entscheidet man sich gleichzeitig auch gegen viele andere Dinge. Ausgehen, Partnerschaften, Freizeitgestaltung, die eigene Wohnung zum Beispiel. Also Dinge, die andere Menschen in ihrem Leben wahrscheinlich am meisten schätzen, wenn man sie fragen würde. Zweifelt man da vielleicht manchmal an seiner Entscheidung? Wie sehr bestimmt das Leben im Kloster die eigene Identität? Und wie ist der Alltag einer Ordensschwester? Das bespreche ich alles mit Schwester Regina heute. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Mit 25 bist du ins Kloster eingetreten. Das ist, glaube ich, das Alter, in dem das passiert ist ungefähr. Seitdem gehörst du zur Gemeinschaft der Augustiner Chorfrauen bei uns in Essen und unterrichtest am BMV-Gymnasium bei uns in Holsterhausen Religion und Spanisch. Was ist deine größere Berufung? Das Unterrichten oder das Leben im Kloster?
Das kann man gar nicht so genau voneinander trennen, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite natürlich die Berufung fürs Klosterleben eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber ich habe, als ich das gemerkt habe und mir verschiedene Klöster angeschaut habe, ganz schnell gemerkt, dass es in die gleiche Richtung geht. Also, dass ich gerne mit Menschen arbeiten möchte. Und damit stand für mich auch ganz früh fest, dass der Orden der Augustiner Chorfrauen für mich der richtige ist. Es gibt da eine ganze Palette von verschiedenen Ordensgemeinschaften, die halt ihre verschiedenen Tätigkeitsfelder haben. Und für mich war ganz schnell klar, dass mit der Schule, das ist das Richtige.
Und was wolltest du zuerst? Lehrerin werden oder Ordensschwester?
Das ist tatsächlich dann andersrum gewesen, weil meine Mutter Grundschullehrerin war und ich immer, wenn ich mal einen freien Tag hatte, sie dann auch begleitet habe. Und als ich Kind war noch, die mir auch schon mal eine Mathearbeit kopiert hat von irgendjemandem, dann durfte ich sie schon mal so ein bisschen korrigieren und fand das auch ganz spaßig. Das stand schon relativ früh fest eigentlich, dass ich irgendwie was mit Kindern und Jugendlichen machen möchte. Wahrscheinlich so mit der Mutter als Vorbild und dann kam das mit dem Kloster später dazu und das hat sich dann so ineinander gefügt.
Wie, das besprechen wir auch auf jeden Fall noch im Podcast. Wir haben im Podcast aber auch immer so eine relativ klare Struktur. Wir fangen immer mit einem Steckbrief, einem akustischen an, um den Gast besser kennenzulernen. Da kannst du jetzt entscheiden, wie viel du preisgeben möchtest von dir. Schauen wir einfach mal. Es fängt nämlich schon mit einer spannenden Frage an, die bei wenigen Menschen so spannend ist, finde ich. Vollständiger Name, weil ich habe mal gehört, dass sich Ordensschwestern ihren Namen selber aussuchen dürfen, wenn sie eintreten ins Kloster.
Genau, also das ist bei der Einkleidung, kann man auf Wunsch einen Ordensnamen bekommen. Ich habe aber meinen Taufnamen behalten. Also Regina Maria war mein Taufname und im Kloster haben wir Maria als Schutzpatronin. Das steht immer zuerst, deswegen bin ich jetzt Schwester Maria Regina. Also genau andersrum.
Und warum entscheiden sich manche Schwestern dazu, den Namen abzulegen und einen anderen anzunehmen?
Das kommt zum Beispiel daher, dass man vielleicht eine Heiligenfigur hat, die man besonders authentisch fand oder besonders beeindruckend fand und dass man dann entsprechend den Namen von dieser Person nimmt. Oder es gibt ja manchmal Namen, die eine schöne Bedeutung haben, aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen, dass man die Bedeutung schön findet. Aber ich habe das für mich auch tatsächlich überlegt, aber habe dann gedacht, so, mein Name ist ja auch ein Stück weit meine Identität und die wollte ich jetzt, man, die gibt man ja nicht ab mit einem neuen Namen. Aber ich fand das auch ganz schön, den so zu behalten, um dann den Schritt zu meiner Kindheit oder die Verbindung zu behalten dabei.
Über welchen Namen hast du noch nachgedacht? Wie hättest du fast geheißen?
Ich hätte zum Beispiel Hannah ganz schön gefunden, also die Prophetin Hannah, die auch im Neuen Testament vorkommt. Oder wenn ich jetzt auf unsere Ordensgründer schaue, aber das hätte ich vielleicht ein bisschen als zu hoch empfunden, mich jetzt Mutter Alex zu nennen oder Schwester Alex zu nennen. Das wäre mir so ein bisschen zu groß gewesen. Oder einfach die weibliche Form von Pierre Fourier, also Petra, das ist jetzt auch nicht ein Name, der so in meine Generation passt vielleicht. Oder Augustina, von den Augustiner-Chorfrauen. Oder Clara ist auch ein schöner Name.
Du hattest viel Auswahl.
Genau, ich hätte Auswahl gehabt, kein Ding, aber wenn man Menschen kennt, die dann Hanna oder Clara oder so heißen, dann ist das auch komisch, wenn man sich selbst den Namen dann noch gibt. Ich hätte mir wahrscheinlich dann einen geben lassen. Ah, ja. Da ist natürlich dann die Gefahr, was kommt dann dabei raus?
Dann lieber Regina behalten.
Ja, das ist lieber Regina als auf der sicheren Seite.
Du hast gerade schon gesagt, nicht vielleicht zu deiner Generation passt. Wann bist du denn geboren? Möchtest du das sagen?
Ich bin von 1983, also jetzt 40 Jahre alt.
Und wo bist du geboren?
Geboren in Mülheim, aber aufgewachsen in Essen.
Also Essenerin quasi durch von der ersten Stunde, genau. Sozusagen. Genau. Und wo genau?
In Essen-Rüttenscheid, so 20 Fußminuten jetzt vom Kloster entfernt.
Was ist deine aktuelle Jobbezeichnung, wenn dich jemand fragt? Ich meine, optisch stellt sich die Frage wahrscheinlich oft auch vielleicht nicht von manchen Menschen, weil du natürlich erstmal auch anders aussiehst.
Genau, ich würde dann wahrscheinlich sagen, ich bin Lehrerin. Das ist also das, was mein Berufsalltag ausmacht. Aber Ordensfrau ist letztlich auch irgendwo ein Beruf, finde ich. Weil man da ja auch eine Ausbildung macht. Man bekommt jetzt kein Gehalt dafür, aber man hat ja trotzdem eine Ausbildung. Deswegen sage ich das immer beides
eigentlich. Wie sieht die Ausbildung aus? Oder sind wir da schon zu tief im Thema?
Und wir sind da schon tief im Thema.
Weil das wusste ich gar nicht, dass es eine Ausbildung gibt.
Ja, also tatsächlich. Also man ist ja nicht, wenn man eintritt, sofort vollständige Schwester mit allen Rechten und Pflichten, sondern wir haben eine Zeit von ungefähr 5 Jahren, in denen man vom Eintritt bis zur ewigen Profess, so nennen wir das, wenn man am Ende das Versprechen abgibt, im Kloster lebt und quasi mit jeder Stufe ein bisschen tiefer in die Gemeinschaft reinkommt. Also mit dem Eintritt ist man zunächst Postulant bzw. Postulantin. Postulare heißt quasi so die Mitgliedschaft erbitten. Das heißt, man lebt in ziviler Kleidung im Kloster mit. Es gibt Menschen, die machen dann vielleicht gerade noch ihre Berufsausbildung zu Ende oder müssen auch irgendwie Studium zu Ende machen, können aber das vom Kloster aus tun. Und wenn man das Postulat dauert, ungefähr ein Jahr bei uns. Und wenn man sich dann entschieden hat zu bleiben, dann kann man um Aufnahme ins Noviziat bitten. Das kommt von Novus, der Neue oder der Neuling. Und bei uns ist das dann so, dass man bei der Einkleidung das Ordenskleid überreicht bekommt, mit einem weißen Schleier allerdings. Und dann hat man ein Jahr Noviziatszeit. Da ist man also weniger außerhalb des Klosters unterwegs, sondern es geht um, ja, man hat Unterricht, Ordensregel, die Gelübde, die man ablegt, Ordensgeschichte, das Chorgebet, man lernt die anderen Klöster kennen. Wir haben eine Föderation, wo noch andere Klöster zugehören. Den Alltag, man lernt verschiedene Arbeitsbereiche innerhalb des Klosters kennen. Man macht Exerzitien, also halt so ein bisschen tiefere Einführung ins Klosterleben. Und wenn man das Noviziatsjahr beendet hat, dann kann man darum bitten, dass man die zeitliche Profess für 3 Jahre ablegen kann. Das wird dann immer unter den Schwestern auch geheim abgestimmt.
Wer das machen darf.
Dass man das machen darf, genau. Mhm. Und dann kann man die Profess auf 3 Jahre ablegen. Das heißt, man bindet sich für 3 Jahre fest an das Kloster. Und wir haben 4 Gelübde bei uns. Also einmal Armut, die ehelose Keuschheit, den Gehorsam und den Erziehungsauftrag. Das ist jetzt bei uns speziell das Letzte. Und bei der Profess, das ist innerhalb einer heiligen Messe, da bekommt man dann den schwarzen Schleier als sichtbares Zeichen. Und diese zeitliche Profess dauert eben 3 Jahre. Und wenn man dann immer noch bleiben möchte, dann kann man den Antrag auf ewige Profess stellen und dann wird wieder abgestimmt. Und dann erst ist man ein vollgültiges Mitglied der Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten. Dann darf man zum Beispiel die Oberin wählen.
Da wird also richtig sichergestellt, dass man es wirklich, wirklich, wirklich will. Ganz oft muss man Anträge stellen sozusagen, genau, dass man noch länger bleiben kann.
Ist ja bei einer Ehe auch, ne? Erst zieht man zusammen, dann kommt irgendwann die Verlobung, dann kommt irgendwann die Hochzeit. Das sind ja auch mehrere Schritte.
Ja, stimmt. Also insgesamt wie viele Jahre sind das?
Also 5, 5,5 Jahre.
Okay, also das ist schon ein langer Prozess, um sich dann da quasi zu entscheiden sozusagen.
Genau. Und den braucht man auch, weil ich denke, der Eintritt ins Kloster ist da schon eine existenzielle Lebensentscheidung. Das macht man nicht eben über Nacht.
Ja.
Und man will das ja auch nicht in einer Phase von, wo man alles durch die rosarote Brille sieht, entscheiden oder wo gerade alles tiefschwarz ist, sondern man braucht ja auch eine gewisse innere Grundstimmung dafür.
Kannst du dich noch erinnern, wie du dich gefühlt hast, als du den letzten Schritt abgeschlossen hast?
Es war schon wochenlang noch auf Wolke 7. Das war ein bisschen ist die ewige Professor, dieses letztgültige, was man bei meiner Hochzeit auch hätte. Da sagt man ja, bis dass der Tod uns scheidet. Mhm. Und so ähnlich ist das dann im Kloster auch. Und das war so ein Gefühl von Angekommensein. Aber am aufregendsten fand ich persönlich die Einkleidung, weil das halt auch so eine äußere Verwandlung ist, ne, mit dem Ordenskleid. Wie fühlt sich das an, damit rumzulaufen? Das war bei der Profess, kannte ich das ja alles schon.
Und wie hat sich das angefühlt? Erstmal komisch?
Ist ja erstmal schon komisch, ja, weil so eingepackt zu sein, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran.
Und wahrscheinlich würde man auch bei jedem Zwischenschritt hätte man schon gemerkt, dass man vielleicht, wenn man zweifelt, dass man da vielleicht
ja,
nicht
das,
die richtigen
das
Wege
merkt man.
Eingeht.
Ja, ne? Das ist halt so eine sehr innere Sache und ich glaube, die Schwestern oder die Brüder, die merken das auch, wenn da jemand ist, der mit sich kämpft. Und es geht ja auch darum, einen Weg oder eine Lebensform zu finden, wo die Person selber glücklich ist und wo sie ihren Platz hat. Und wenn das nicht stimmig ist, dann tut man der Person auch keinen Gefallen, wenn man die um jeden Preis da behält, weil man gerne mal wieder junge Menschen im Kloster hätte.
Wir sprechen gleich nochmal genau über deinen Weg. Ein bisschen sind wir aber noch im Steckbrief. Ich habe ja nachgefragt, war ja meine Schuld. Dein größtes Hobby?
Bergsteigen oder Wandern. Auf jeden Fall. Also im Urlaub zieht es mich immer irgendwie in die Berge oder irgendwie zum Laufen hin. Im Alltag ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mal so zum Spazieren gehen. Und sonst lese ich sehr gerne. Aber bin auch abends manchmal so müde, dass ich nur noch vom Schreibtischstuhl ins Bett kippe.
Deine größte Stärke, das ist immer so mit die schwierigste Frage für viele.
Da mir die Frage tatsächlich öfter mal gestellt wird, habe ich da schon so eine halbe Antwort parat. Also ich würde sagen, so zuhören können und organisieren können.
Und beides ist wichtig für Lehrerin sein oder beides ist auch wichtig für ein Leben als Ordensschwester?
Für beides. Also ich habe zum Thema zuhören können, ich habe eine Ausbildung noch zur geistlichen Begleitung gemacht. Das heißt, dass man Menschen auf ihrem geistlichen Weg auch begleitet. Da gehört das Zuhören natürlich auch nochmal zu. Aber es wurde schon öfter gesagt, dass ich das gut könnte. Muss ja was dran sein.
Ja, das ist auch schön. Kann man auch einfach mal annehmen. Ja. Dann aber im Gegenzug das größte Laster, was man vielleicht mit sich trägt.
Aufschieberitis.
Oh, das ist schlecht als Lehrerin. Da waren die Schüler aber lange auf die Klausuren.
Genau, also wenn ich so Dinge vor mir habe, die ich nicht so gerne mache, dann könnte ich 1000 andere Dinge finden, die ich gerade ganz dringend erledigen muss, um diese eine Sache nicht zu machen.
Was man online sieht auf der Seite der BMV-Schule und ich glaube auch der Augustiner Chorfrauen bei Instagram sind TikTok-Videos oder eine Art Instagram-Videos, die du machst mit Entscheidungsfragen sozusagen. Mhm. Da stehst du vor der Kamera und rennst nach rechts oder links, um dich für eine bestimmte Sache zu entscheiden. Und das übernehmen wir jetzt einfach mal kurz in den Podcast und machen eine schnelle Entscheidungsfragenrunde. Fahrradfahren oder Autofahren?
Fahrrad.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Netflix oder Fernsehen?
Fernsehen. Netflix habe ich gar nicht.
Fernsehen hast du aber?
Hab.
Okay, Fernsehen oder Radio?
Fernsehen.
Meer oder Berge?
Berge.
Großstadt oder Dorf?
Großstadt.
Jung oder alt?
Jung.
Laut oder leise?
Leise.
Du hast in Münster studiert. Richtig. Damals, Spanisch und Religion auf Lehramt. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, du hast für dich auf jeden Fall erkannt, du hast den richtigen Weg eingeschlagen, aber wie man dazu kommt, ist natürlich erst nochmal die andere Frage. Wie kommt man wirklich als Studentin in Münster, in der Studentenstadt, auf den Gedanken, ich glaube, ich muss den Weg einschlagen, vielleicht ins Kloster zu gehen? Was sind da so die ersten Gefühle gewesen, die ersten Impulse gewesen?
Streng genommen war der Gedanke schon vorher gepflanzt, aber ich habe es noch nicht gemerkt, glaube ich. Also ich war halt Schülerin bei uns auf der BMV und hatte halt immer so sporadisch Kontakt zu den Schwestern, die man halt traf im Unterricht oder an der Pforte, war auch weiter erstmal nichts. Und dann wurde ich, als ich in der Oberstufe war, eine sogenannte Ora et Labora Woche angeboten. Das kommt vom Lateinischen Bete und Arbeite. Eigentlich so eher benediktinisch. Und da war das Angebot, dass man als Oberstufenschülerin da mit im Kloster leben kann. Wir haben so einen Gästebereich, wo eine Gästewohnung ist, wo früher mal der Hausgeistliche gelebt hat. Und dann habe ich gedacht, das hört sich doch ganz spannend an. Jetzt gar nicht mit dem Ziel, dass es für mich eine Lebensoption sein könnte, sondern ich war schon neugierig zu gucken, wie leben die Schwestern, was machen die den ganzen Tag? Wie viele gibt's da überhaupt? Wir kannten ja nur die in der Schule irgendwie aktiv waren. Dann habe ich eine Freundin genötigt, da mitzumachen, weil ich nicht alleine da hingehen wollte. Dann waren wir schließlich, glaube ich, zu 5 oder zu 6. Und haben dann irgendwann im März, meine ich, war das, da eine Woche da gelebt, von Montag bis Samstag. und sind morgens in die Schule gegangen und nachmittags haben die Schwestern so ein bisschen Programm für uns gemacht, so Spiel und ein bisschen Sport in der Turnhalle und Schwimmen sind wir gegangen. Und dann haben wir an den Gebetszeiten teilgenommen und haben aber in der Wohnung dann für uns gegessen. Also wir waren ein bisschen, hatten auch Zeit für uns. Und ich habe diese Woche sehr genossen, weil ich gemerkt habe, dass mir dieser strukturierte Tagesablauf tatsächlich gut tut. So, du hast so eingekesselt von Gebet. Morgens fängst du mit dem Gebet an, abends hörst du mit dem Gebet auf. Du hast Freizeit zwischendurch, du hast deine Aufgaben. Für bei mir war es ja damals die Schule. Und ich wusste dann, die Schwestern gehen jetzt auch ihren Aufgaben nach. Es sind ja ganz vielfältige. Und das fand ich einfach total wohltuend. Und dann eben auch in der Gemeinschaft mit den anderen Schülerinnen zu sein. Das fand ich total spannend. Aber habe erstmal gedacht, ich kann verstehen, dass Menschen so leben, aber nee, mein Plan war eher heiraten, eine Familie gründen, einen Hund haben. Ein großer Hundefreund.
Aber sind jetzt im Kloster Tiere nicht erlaubt?
Nee. Aber das kann man, also wer soll sich drum kümmern, ne? Also
sind doch immer Leute da, oder?
Ich glaube, dass ein Hund sich jetzt bei uns in der Großstadt im Kloster so wohlfühlen würde.
Okay.
Wenn wir jetzt irgendwo auf dem Land wohnen würden, wo der den ganzen Tag frei rumlaufen könnte und so andere Hunde treffen, aber bei uns. Weiß nicht. Wäre es schwierig.
Okay.
Klammer zu. Jedenfalls war dann kurz vorm Abitur, dann habe ich Abitur gemacht, bin nach Münster gegangen zum Studium. Und als ich dann fängt das ja an, dass man in den Semesterferien immer Hausarbeiten schreiben muss und für Prüfungen lernen muss. Ja, und die Aufschieberitis, die hatte ich halt damals auch schon so ein bisschen. Und ich habe dann irgendwie mich daran erinnert, dass es im Kloster eigentlich so mit diesem Rhythmus so schön war. Dann habe ich gefragt, ob das möglich ist, dass ich für ein, zwei Hausarbeiten, die ich schreiben muss, da hinkommen kann. Ja, klar. Dann bin ich da in den Semesterferien, habe ich mich da einquartiert, war ich alleine. Aber dann durfte ich halt bei den Schwestern mitessen, weil die Sachen muss jetzt nicht alleine in der Wohnung sitzen und kannst du das bei uns machen. Und das hat so gut getan, ich war richtig produktiv. Also ich bin morgens früh aufgestanden, wir haben gebetet, ich habe gefrühstückt. Dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe meine Arbeit geschrieben, dann war Mittagessen. Dann haben die Schwestern mal gefragt, wie es mir geht. Also die Anteilnahme tat auch gut, aber war immer noch nicht so, dass ich dachte, das ist mein Weg. Und irgendwann ein paar Jahre später hat eine von den alten Schwestern nochmal gesagt, sag mal, wann trittst du hier eigentlich mal ein? Und das war schon so, hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht und das hat dann irgendwie so ein bisschen so ein Stachel ins Fleisch getrieben. Und dann habe ich in Münster ein ganzes Auslandsjahr gemacht in Spanien. Und hat man auch gedacht, wenn der Gedanke, so im Kloster könnte vielleicht doch was sein, dieses Jahr übersteht, dann gehst du dir mal näher nach. Vorher nicht. Wer weiß, was in Spanien passiert.
Du warst auch noch in Spanien.
Genau, ein Jahr in Madrid an der Uni. Ja, und das hat sich gehalten. Als ich aus Spanien zurückkam, dann hatte ich noch ein bisschen Zeit, bevor das Semester in Münster wieder losging, bin ich den Jakobsweg gelaufen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich sehr viel Zeit hatte, über mein Leben nachzudenken und wo ich auch letztlich dann die Entscheidung getroffen habe, zu versuchen. Es war vorher auch schon so ein bisschen akuter. Es sind sich von der Frage zu der Schwester direkt zu einem Eintrittsentscheid gekommen, sondern es hat schon 5 Jahre gedauert. Immer, ja, wäre das was? Ja, weiß nicht, vielleicht doch, vielleicht nicht. Dauert.
Aber die Religion hat dich dann schon immer begleitet, weil also wenn man sowieso den einfach vielleicht auch das Interesse erstmal hat an dem Leben im Kloster und dann auch sagt, das wäre was für mich da, mich einzuquartieren, zu beten, zu essen und dann die Arbeit zu schreiben sozusagen, dann hat die Religion schon immer eine große Rolle gespielt in deinem Leben?
Ja, schon. Also ich bin ganz normal getauft worden. Ich war bei uns in der Gemeinde auch aktiv als Messdienerin, habe dann viele Messdienerfreizeiten begleitet. Dann gab es auch mal eine Zeit lang, wo ich das lästig fand, sonntags aufzustehen, in die Kirche zu gehen, so in der Pubertät. Und dann kam aber irgendwann der Brief vom Bistum mit der Frage, ob ich mich firmen lassen möchte. Und da habe ich mich dann schon konkret für entschieden. Jetzt nicht wegen der Geschenke oder so, sondern habe ich dann gedacht, komm jetzt, setz dich nochmal mit deinem Glauben auseinander. Und wir hatten eine ganz tolle Firmenkatechetin und haben auch eine tolle Gruppe gehabt, in der wir sehr viel diskutiert haben. Und dann sind wir damals auch mit unserem Kaplan eine Woche nach Thésée gefahren, so ein kleines Dorf in Frankreich, wo eine ökumenische Brüdergemeinschaft lebt. Die Gesänge von Thésée sind vielleicht ein bisschen bekannt. Und da haben wir dann die Osteroktav damals verbracht. Und das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben, zu merken, dass auch andere junge Menschen sich mit den gleichen Fragen auseinandersetzen, die ich auch hatte. Auch wenn das in meinem Freundeskreis eher eine Seltenheit war, dass ich irgendwie in die Kirche gegangen bin.
Gab es bei dir den Moment, das hört man immer wieder von Leuten, die im Kloster leben, der Moment, in dem man gemerkt hat, Gott ruft mich? Oder das ist der Moment, wo mir klar wurde, jetzt muss ich ins Kloster eintreten. Gab es den bei dir?
Den gab es auf jeden Fall. Es ist halt sehr schwer, das so rational rüberzubringen, weil das jetzt keine Stimme ist, die man irgendwie im Kopf hört, aber die Überzeugung, da ist eine Berufung, Gott hat einen Plan mit mir, die ist auf jeden Fall da. Es ist halt die Frage, er spricht ja nicht so unsere Sprache, dass dann plötzlich jemand neben mir sitzt. Aber ich glaube schon, dass Gott irgendwie die Möglichkeit hat, durch Begegnungen, durch irgendwelche kleinen Zeichen irgendwie meine Aufmerksamkeit zu erregen. Und liegt halt so ein bisschen auf an mir, Antwort drauf zu geben.
Und welche waren das bei dir? Welche Begegnungen hattest du?
Ja, ich hatte mal zum Beispiel diese eine Schwester, die diese Ärztefrage gestellt hat. Das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber das war so ein Anstupser, wo ich dann erstmal überhaupt ans Denken gekommen bin. Und dann habe ich in Münster auch eine Ordensfrau kennengelernt, die mich auch eine ganze Zeit begleitet hat und mit der ich auch zum ersten Mal über diese ganze Klostergeschichte gesprochen habe. Das war sicherlich auch eine Begegnung, wo ich sagen kann, da hab irgendwie eine Begegnung gehabt, die von Gott irgendwie so geführt wurde oder ja, wie auch immer man das formulieren mag. Dann habe ich mal ausprobiert, was man von unserem Ordensvater immer sagt, dass er mal irgendwie eine Bibel vor sich liegen hatte und dann hat er eine Kinderstimme gehört, tolle Legge, also nimm und lies. Und dann hat er die Bibel wahllos irgendwo aufgeschlagen, hat einen Satz gelesen und der passte irgendwie zu seiner Situation. Das habe ich dann auch mal, gut, mal probier mal, ne, was dabei rauskommt. Und dann war das ein Psalm, Psalm 45, höre Tochter, sieh her und neige dein Ohr. Ja, du sollst hinhören, habe ich dann gedacht, passt irgendwie zu dir. Oder auch andere Bibelstellen, die man irgendwie liest und alle anderen reden weiter, nehmen sich einen Keks und bei dir steckt der Blitz ein, weil du denkst, das ist irgendwie eine Situation oder eine Stelle, die total gerade zu deiner Frage, zu deiner Situation passt. Oder halt auch die Begegnung jetzt mit den Schwestern in der BMV, die ja auch eine Rolle spielten. Vielleicht auch schon, dass ich mich damals durchgesetzt habe, an diese Schule zu gehen. Meine Eltern wollten eigentlich, dass ich zum Beispiel zur Maria Wächtler gehe, weil die viel näher an uns dran war. 5 Minuten Schulweg gegen 20 Minuten Schulweg. Aber ich habe mich durchgesetzt, ich wollte unbedingt auf die BMV. Vielleicht war das auch schon so eine Fügung.
Innere Leitstimme,
ja, irgendwie,
die irgendwie, ja.
Genau.
Du hast gesagt, du warst ein Jahr in Madrid als Studentin. Ich weiß nicht, ich höre viele Geschichten aus Studentenzeiten, Erasmus, was weiß ich. Auf jeden Fall das Auslandsstudium, die Zeit im Ausland. Man lebt sich so aus, sage ich mal. Wie war das bei dir? Hattest du da auch schon das Gefühl, dass du die Zeit vielleicht anders verbringst als so diese klassischen Studierenden, die ins Ausland gehen, um vielleicht Party zu machen?
Bei mir war das eigentlich so, dass ich in Münster ein ganz normales Studentenleben hatte, mit Kneipenbesuchen, Kino, allem, was dazugehört. In Madrid war es vielleicht deswegen ein bisschen anders schon, weil ich an der theologischen Fakultät war. Ich bin also nicht über mein Fach Spanisch nach Madrid gegangen, sondern über die Theologie, weil ich mir da größere Chancen ausgerechnet habe, nach Spanien zu kommen. Die Theologen wollen ja alle nach Rom. Stimmt. Und die Spanier wollen ja alle nach Spanien. So. Und dann hatte ich auch einen von den beiden Plätzen bekommen. Und in Spanien war das zu der Zeit aber nicht üblich, dass Laien, also nicht Priester oder nicht, dass die Theologie studieren. Das heißt, die Leute, mit denen ich da zusammen war, waren alles Priesteramtskandidaten. Also 95% Männer, ein paar Frauen dazwischen, das waren aber alles Ordensschwestern. Und ich dann dazwischen. Und deswegen war natürlich das Studium an sich mit dem Umgang, den ich da hatte, schon relativ geprägt. Wir hatten zum Beispiel dann jeden Morgen eine heilige Messe da in der Fakultät, in einem Gebäude. Die war freiwillig, aber das hat mir sehr viel gegeben, da hinzugehen. Eine halbe Stunde früher aufstehen, das war jetzt auch ein Opfer, das ich dafür gerne gebracht habe. Und wenn man dann natürlich in so einem Dunstkreis sich bewegt den ganzen Tag, dann da waren dann die Gespräche natürlich ganz anders. Du warst einfach umgeben von Menschen, die ihren Glauben leben. Man muss sich nicht rechtfertigen. Das war in Münster schon eher so, dass man dann so einen Rechtfertigungsdruck manchmal hatte, in Spanien gar nicht. Hat auch nochmal gezeigt, wie lebendig Kirche sein kann. Also es ist schon ganz anders als bei uns in Deutschland. So Orgelspiel haben wir da in den großen Kathedralen, aber sonst im Gottesdienst eher so mit Gitarre und Band, also ein bisschen lebendiger. Und auch das Temperament dann noch dazu. Also es war eine ganz andere Erfahrung. Aber ich glaube, da würde ich jetzt sagen, es war nicht das große Studentenleben, dass ich in Spanien nicht nur von Disco zu Disco gelaufen bin, aber halt schon in einem anderen Dunstkreis unterwegs war.
Also eher morgens gelebt mit Gottesdiensten als abends in der Disco sozusagen.
Ja, ich habe mit Italienern mir die WG geteilt und wir haben also quasi aneinander vorbeigelebt. Immer wenn ich morgens aufgestanden bin, dann kamen die von ihrer Party nach Hause, haben sich noch Spaghetti gekocht, dann habe ich Spaghetti gefrühstückt manchmal oder manchmal haben sie mich dann noch geweckt. Es waren sehr leckere, die hatten also sehr kreative Soßen, dann haben wir dann um Mitternacht noch Spaghetti gegessen. Und sonst haben wir uns beim Frühstück und deren Nachtsnack dann manchmal getroffen. Aber es war immer sehr nett.
Ja, so schönes Zusammenleben, auch eine besondere Art. Ja. Dann bist du irgendwann zurück wahrscheinlich, also aus deinem Jahr in Madrid zurückgekommen und hast während des Studiums dann schon immer wieder die Impulse gespürt, Hausarbeit geschrieben und so, du hast es erzählt und dann irgendwann den Entschluss gefasst. Und dann den Entschluss wahrscheinlich kommuniziert mit deinem Freundeskreis, Familienkreis. Wie waren die Reaktionen?
Ganz unterschiedlich. Also ich hatte jetzt von den Studenten her, da waren so 2, 3, die ja sich mit Kloster gar nicht so viel vorstellen konnten. Ich glaube, dass in den Köpfen heutzutage noch ein sehr antiquiertes Bild von Klosterleben existiert. Dass man da hinter Gittern wohnt, dass man keinen Spaß hat, dass man nicht lachen darf und all sowas. Das höre ich auch bei meinen Schülern immer wieder raus. Und die hatten dann so ein bisschen gedacht, ich würde meine Freiheit aufgeben. Ob ich mir das wirklich gut überlegt hätte, so ganz rational. Da waren aber auch welche, die mich halt kannten, auch von denen, die Theologie studiert haben, die dann gesagt haben, es passt zu dir. Also war ganz unterschiedlich.
Dann lass aber doch vielleicht einmal kurz aufräumen mit den Vorurteilen, die man vielleicht hat. Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Wie ist es denn? Also man lebt nicht hinter Gittern, das kann man schon mal festhalten.
Im Keller haben wir tatsächlich Gitter vor den Fenstern.
Aber da wohnt keiner.
Ab dem Erdgeschoss nicht mehr.
Okay. Du wohnst hoffentlich mindestens erste Etage.
Genau.
Kannst du mir beschreiben, wie es aussieht bei euch? Also irgendwie hat man schon eine Vorstellung, die vielleicht nicht zutrifft, aber es ist schon eher vielleicht eine tristere Umgebung. Ich war damals auch auf der WMV-Schule, kann ich sagen, was sich bei uns so im Schülerinnenkreis immer so ein bisschen so verfestigt hat, dieses Bild.
Also es ist weder trist noch dunkel noch eintönig. Also es ist schon sehr bunt. Wir haben im Gemeinschaftsraum zum Beispiel rote und blaue Sessel stehen, bunt gemischt. Ich habe in meinem Büro eine grüne Wand, also alles andere als trist. Und wir haben halt auch große Flure mit großen Fenstern, wo dann viel Licht ist. Das haben wir auch erlebt bei einem Tag der offenen Klöster vor ein paar Jahren. Da kamen die Menschen rein, boah, ist das hell hier. Hätte ich nie gedacht, dass es im Kloster so hell ist.
Hier, ja, siehst du, das meine ich. Irgendwie gibt es dieses Gefühl von, dass es irgendwie verschlossen ist und dadurch wahrscheinlich dunkel.
Also wer Sister Act geguckt hat, der hat jetzt, glaube ich, nicht das Bild, wie es bei uns im Kloster aussieht.
Habt ihr,
oder Geschichte einer Nonne oder so.
Ja, habt ihr denn eigene Zimmer oder eigene Wohnungen oder eigene Abteile oder wie sieht's aus?
Wir haben eigene Zimmer. Die sind jetzt nicht besonders groß. Man muss halt bedenken, das Haus ist aus den Ende 20er, Anfang 30er Jahren. Und das ist für 72 Schwestern gebaut. Das heißt, die Zimmer sind 8 bis 10 Quadratmeter groß. Aber da ist dann ein Bett drin, ein Waschbecken, ein Schrank und was man so an Möbeln da drin hat. Da schläft man ja auch nur drin. Und die Schwestern, die jetzt in der Schule aktiv sind, die haben noch ein Arbeitszimmer separat. Wir haben halt auch ein Zimmer, die freistehen. Früher, als dann wirklich noch ganz viele Schwestern waren, gab dann ein großes, das heißt Studierzimmer bei uns. Das sieht wahrscheinlich aus wie auf dem Amt, wo ganz viele Schreibtische stehen. Da hatten die Lehrerinnen dann jede ihren Schreibtisch und saßen dann nachmittags da und korrigierten. Aber das ist ja heute, wir haben jetzt alle unsere eigenen Arbeitszimmer.
Und die Zimmer, die ihr habt, die könnt ihr euch frei einrichten?
Ja, also das, was wir brauchen, das haben wir. Also wir leben jetzt keine Bettelarmut in dem Sinne, sondern wir versuchen eben jetzt kein ausschweifendes Leben zu leben. Man kann sich eigene Möbel mitbringen, wenn sie vorhanden sind, oder noch was kaufen. Oder ich habe auch das Bett zum Beispiel, was bei mir im Zimmer steht, das war schon da. Und ich fand es schön, also habe ich das genommen, weil ich jetzt aus meinem alten Kinderzimmer nicht mitnehmen konnte. Mhm. Dann habe ich das einfach genommen.
Und wie viele Schwestern wohnen bei euch im Kloster?
Im Augenblick sind wir 8.
Nur 8?
Wir haben aber immer mal Schwestern aus anderen Konventen, die für eine längere Zeit bei uns leben, zum Beispiel um Deutsch zu lernen. Das haben wir gerade noch aus Nigeria. Oder aus Indien hat man schon mal welche, aus Ägypten, die da eine längere Zeit kommen oder die mal immer wieder für Wochenenden kommen. Also da haben wir schon Gästezimmer für.
Und das Kloster ist aber für über 70, hast du gerade gesagt.
Ja, also ein großes viel Leerstand. Haus.
Ja.
Genau. Ist halt oben wir haben 2 Etagen, wo die Schlaf- oder die privaten Räume der Schwestern sind und unten der Erdgeschossflur, da sind halt die ganzen Gemeinschaftsräume, unser Speiseraum, ein Gemeinschaftsraum, unser Wohnzimmer, kann man sagen, die Kirche, kleine Küche, die Verwaltung, eben dieses Studierzimmer, was ich gerade erwähnte, was jetzt mehr so zum Mehrzweckzimmer umfunktioniert wurde, halt die Räume, die wir gemeinsam nutzen, und wenn wir uns zurückziehen, dann gehen wir nach oben.
Und wie sieht ein ganz klassischer Tag bei euch aus? Kannst du einmal mit Uhrzeiten bitte, weil ich glaube, es geht früh los, durchführen?
Ja, kann ich machen. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, wir haben nicht jeden Tag genau die gleiche Struktur. Das liegt daran, dass wir an zwei Tagen in der Woche eine Abendmesse haben, dann ist es morgens ein bisschen anders. Ich nehme jetzt einfach mal einen Tag, wo wir morgens Messe haben. Mhm. So früh, aus meiner Sicht, fangen wir jetzt nicht an. Das erste Gebet ist um 6:35. Ich finde, das ist noch eine recht moderate Zeit.
Ja.
Das ist aber noch ein Corona-Überbleibsel. Also an der Zeit, wo die Schulen geschlossen waren, haben wir ausprobiert, ob das nicht reicht, wenn wir eine halbe Stunde später anfangen, weil ja eh alles über Zoom lief mit den ganzen Zoom-Konferenzen.
Stimmt.
Und dann sind wir dabei geblieben. Und dann, also 6:35, das erste Gebet, die Laudes, das ist Latein für Lob oder Lobgesang. Und das Chorgebet ist also relativ strukturiert, ein dickes Buch, wo die ganzen Psalmen drinstehen und Lesungen und das Magnificat zum Beispiel bei der Vesper, der Lobgesang Mariens oder morgens des Benediktus. Das hilft jetzt, glaube ich, sind alles jetzt so Fremdwörter, mit denen ich hier um mich werfe.
Ich höre einfach zu und denke mir dabei, aber zu der Ausbildung zur Ordensschwester muss auch, glaube ich, ein Lateinstudium so ein bisschen mit dazukommen, oder?
Ja, also wenn man die fünf Begriffe sollte man dann drauf haben.
Ja, okay, wenn es nur die fünf sind.
Genau. Ich wollte nur sagen, also das ist ja vom Aufbau her sehr, sehr festgesetzt, wie wir da beten. Und dann haben wir morgens um 7 an diesen Tagen eine heilige Messe, da kommt dann immer ein Priester zu uns. Und nach der Messe ist noch eine kleine Gebetszeit von 10 Minuten. Das heißt, dass wir morgens ungefähr von 6:35 bis 7:10 ungefähr in der Kirche sind. Und dann kann man frühstücken. Man kann das auch vor dem Chorgebet schon machen, je nachdem, ob man ein ganz früher Vogel ist oder so ein späterer Vogel. Ja, und dann ist halt für die Schwestern erstmal Arbeitszeit. Das heißt, die drei, die noch in der Schule sind, die gehen in die Schule. Und die anderen, die machen das, was sie im Haus machen. Manche machen noch ein Morgenschläfchen, die sich das dann leisten können. Ein bisschen neidisch bin ich da schon. Und um 12:30 gibt es Mittagessen. Wobei das halt dann bei den Schwestern, die in der Schule sind, ein bisschen schwierig ist, wenn die gerade Unterricht haben. Dann machen wir uns das Essen einfach in der Mikrowelle warm später. Und dann geht's erst richtig mit Programm wieder abends los. Dann haben wir um 17:45 Erholung. Das heißt, wir setzen uns in unserem Gemeinschaftsraum zusammen und alle erzählen, was am Tag so passiert ist oder was man in der Zeitung gelesen hat oder was der Nachbar erzählt hat. Und so. Irgendwas hat man ja immer. Und um 6:45 beten wir dann die Vesper und die Komplett zusammen. Und danach gibt's noch Abendessen. Und das ist jetzt erstmal so der allgemeine Tagesablauf. Wir haben halt die Gebetszeiten auf den Morgen und den Abend gelegt. Früher war das auch so, dass wir dann noch die Lesehore nachmittags gebetet haben oder mittags. Aber das ist mit der Schule auch immer ein bisschen schwer zu vereinbaren.
Ihr habt bei euch ja die Besonderheit, das ist, glaube ich, nicht in jedem Kloster so, Vita Mixt, da heißt das, glaube ich, ne? Das heißt, ihr arbeitet alle, oder? Also was für Berufe gibt's bei euch, die Ordensschwestern ausführen?
Viele waren tatsächlich in der Schule oder sind, das ist ja unsere Hauptaufgabe. Aber wir haben auch eine Schwester, die zum Beispiel in der Verwaltung tätig ist. Das heißt, wenn das irgendwie Rechnungen von irgendwelchen Handwerkern überwiesen werden muss, die ganze Schule läuft ja über uns, wir sind ja Schulträger. Oder eine, die sorgt sich zum Beispiel auch darum, um die älteren Schwestern, wenn die da mit Arztterminen und Krankenkasse und Pflegegeld und alles Mögliche, das läuft alles über diese eine Schwester. Dann haben wir eine, die war auch Lehrerin früher, die jetzt zum Beispiel noch viel Nachhilfe gibt, die kümmert sich um das Refektorium, Tischdecken und so weiter, hilft in der Sakristei ein bisschen mit. Also wir gucken alle, dass wir das zum Alltag beitragen, was wir noch können. So, jede bringt so das ein, was sie mitbringen kann.
Und die Berufe, die ihr ausführt, die werden ja auch irgendwie entlohnt. Wie läuft das mit den Gehältern bei euch? Fließt das alles?
Also wir haben
Kloster?
Keine eigenen Konten, sondern wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo jetzt zum Beispiel von den Schwestern die Gehälter aus der Schule draufkommen oder von den Schwestern, die eine Pension haben oder irgendeine andere Form von Rente. Das kommt alles in einen großen Gemeinschaftstopf und aus dem bestreiten wir dann unseren Lebensunterhalt.
Und das bedeutet, wenn du dir jetzt mal was kaufen möchtest für private Zwecke oder auswärts essen möchtest oder so, dann fragst du an, ob du ein bisschen Geld aus der Kasse haben kannst oder wie funktioniert
genau,
das?
Genau, also ich habe eine EC-Karte zu einem Konto, wo eben Geld, sag mal, so hin und her geschoben wird, was so ein bisschen zur Verfügung steht. Und das ist ganz praktisch, dann hat man halt immer die Möglichkeit, was zu bezahlen, aber ich habe auch immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche, wenn man im Automaten mal was einwerfen muss. Das geht eigentlich.
Ich stelle mir das nur gerade vor, du bist mit 25 ins Kloster eingetreten. Klar, du wusstest, worauf du dich einlässt. Du hast schon Probezeiten sozusagen dadurch lebt und hast aber trotzdem ja vielleicht noch, ja, einfach als junge Frau ein paar Sachen, die dann vielleicht ungewohnt sind. Was war da so die größte, auch wenn es sich alles richtig angefühlt hat, vielleicht so die größte Umstellung damals?
Schwer zu sagen. Also der geregelte Tagesablauf auf der einen Seite, dass ich nicht sagen kann, so heute schlafe ich mal aus, sondern dass man dann halt schon da, man kann immer sagen, ich möchte morgen mal ausschlafen, ich muss mal ein bisschen Schlaf nachholen, das ist nie ein Problem. Aber ist ja schon der innere Drang, dass man dann sagen will, ich will jetzt schon am klosterlichen Tagesablauf irgendwie teilnehmen. Ich habe zum Beispiel zu Hause sehr genossen, so im Schlafanzug zu frühstücken. Das habe ich jetzt im Kloster noch nie gemacht, außer wenn ich krank war. So einfach so gemütlich, weil das Frühstück bei uns so ist. Wir haben keine gemeinsame Frühstückszeit, sondern jede setzt sich einfach auf ihren Platz und schiebt still ihr Butterbrot in sich hinein. Wir haben auch keinen gemeinsamen Anfang, kein gemeinsames Ende. Bei den anderen Mahlzeiten schon. Das heißt, da wird auch nicht groß gesprochen. Deswegen ist ja so meistens 10 Minuten husch, husch, Kaffee trinken, Brot essen, wieder raus. Das fehlt mir manchmal schon ein bisschen, aber ich könnte es ja anders machen. Ich gehe deswegen immer Samstag zu meinen Eltern frühstücken. Zwar dann nicht im Schlafanzug, aber immerhin mit gemütlich und lange am Frühstückstisch sitzen.
Okay. Und war dir nie langweilig in der Zeit, als du ganz neu dort eingetreten bist? Gab es Zeiten, wo...
Nö.
Nie.
Also ich hatte immer die Möglichkeit, mich selbst zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel im Noviziat unsere Totenchronik überarbeitet. Wir haben also immer wenn eine Schwester stirbt, dann wird ein Lebenslauf verfasst. Und das wird dann abgeheftet und da wird dann immer draus vorgelesen am Vorabend ihres Todestages. Also nicht jedes Jahr, dann haben wir zu viele, wir haben alle auf 3 Jahre verteilt. Und das habe ich mal irgendwann abgetippt, weil das waren so Kopien, die schon so ganz grau geworden waren, auf Schreibmaschinenschrift. Und dann habe ich das alles schön formatiert und das hat total Spaß gemacht, weil man ganz viel über die Geschichte des Klosters noch gelernt hat oder auch über die Schwestern. Ich kenne die ja gar nicht mehr alle. Ein paar Anekdötchen da manchmal aufgeschrieben waren. Das hat echt Spaß gemacht. Das war dann so eine Aufgabe, die ich mir dann selbst gesucht hatte.
Ich stelle die Fragen nicht, weil ich selber glaube, dass es dir langweilig wäre, sondern weil ich, wie gesagt, auch selber auf der Schule war und weiß, was sich für Fragen rumsprechen und getuschelt wird unter Schülerinnen und Schülern, ja mittlerweile auch auf der BMV. Da kommen viele Fragen auf. Ich meine, ab der 5., 6. Klasse, da ist man vielleicht auch einfach noch ein bisschen neugieriger, naiver, stellt vielleicht auch die ein oder andere Frage, vielleicht jetzt mittlerweile auch noch andere Fragen, weil jetzt Jungs dabei sind seit ein paar Jahren. Mhm. Was kommen dir da für Fragen entgegen, die ich dir jetzt nicht bis jetzt schon gestellt habe, die ja vielleicht immer wieder kommen oder auch mal ein bisschen überraschend kommen, weil Kinder halt anders fragen?
Ja, also man merkt schon einen Unterschied, ob man jetzt vor einer 5. Klasse steht oder vor einem Oberstufenkurs. Also bei den Kleinen kommt ganz oft, welche Haarfarbe oder ob ich das Ordenskleid auch zum Schlafen anhab. Wie mein Schlafanzug dann aussieht, das ist immer sehr spannend.
Du musst alle Fragen auch beantworten, die du jetzt hier selber in den Raum wirfst. Also welche Haarfarbe?
Ich hab dunkelblonde Haare.
Trägst du das auch zum Schlafen?
Ich trage es nicht zum Schlafen, weil es, glaube ich, A, sehr unbequem wäre und B, könnte ich danach eh nicht mehr, das wäre total verknubbelt. Ich habe einen ganz normalen Schlafanzug in verschiedenen Farben und Größen und Formen, so wie jeder andere Mensch auch.
Und das sind so die Fragen, die meisten wissen wollen.
Ja, das kommt von den Kleinen vor allem, weil die es auch total spannend finden. Ich glaube, manche fragen, ob ich überhaupt Haare habe. Also so weit geht das auch schon. Oder ob ich ein Haustier habe oder ob ich einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer habe. Weil die halt dann so ein bisschen versuchen, ihren Alltag so mit dem Kloster zu verbinden. Oder Hobbys, ne? Das sind schon Fragen, ob ich ein Instrument spiele. Und bei den Großen kommen da manchmal halt schon so die etwas tiefer gehenden Fragen, warum sind sie überhaupt ins Kloster gegangen und Gottesglaube und was sagen die dazu, dass so viel Leid auf der Welt passiert ist und alles Mögliche.
Mhm. Seit 2013 bist du, glaube ich, jetzt an der BMV als Lehrerin aktiv, genau. Wie hat sich das da in der Zeit verändert? Das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre, auch für dein Gefühl einfach. Wie hat sich die Zeit als Lehrerin dort verändert?
Es waren ja knapp 10 Jahre zwischen meinem Abitur und meiner Rückkehr ins Kollegium. Erstmal war viel noch vertraut. Dann sind natürlich viele junge Kollegen auch gekommen. Also inzwischen gehöre ich nicht mehr zum jüngsten Drittel im Kollegium, weil da ganz, ganz viele pensioniert wurden und ganz viele neu gekommen sind. Ja, dann haben wir die Umstellung von einer Schulstunde von 45 Minuten auf 67,5 erlebt. Das kennst du wahrscheinlich
auch. Das habe ich auch miterlebt,
noch.
Ja, genau.
Die Umstellung mitgekriegt?
Die Umstellung habe ich mitgekriegt, okay. Ja.
Wann hast du Abi gemacht?
2014.
Okay. Ja, da, klar, die Jungs, große Umstellung. Aber das ist inzwischen so normal. Die 67 Minuten sind so normal, die Jungs sind so normal.
Ja.
Da gewöhnt man sich so dran. Das ganze technische Zeug, ne, dass man jetzt überall Beamer hat und
stimmt.
Mit seinen Schülern über Logineo kommuniziert.
Keine Ahnung, was das ist.
Genau. Ja, das hat halt die Corona-Zeit massiv befeuert, ne, dass
ja.
Man da digital einfach, da sind wir in Deutschland ja sehr auf den vorletzten Plätzen irgendwie. Und da mussten wir alle noch ganz viel dazulernen.
Ja, ich habe mich das nur gefragt, ob es einfach vielleicht in der Zeit oder mit der Zeit auch irgendwie neue Konflikte gibt, die aufgekommen sind. Einfach, klar, Kinder, die auf die Schule gehen, wissen, dass sie dort unter anderem auch von Ordensschwestern unterrichtet werden und dass es eben ein Klostergymnasium ist oder ein Gymnasium ist, was zum Kloster gehört. Aber trotzdem kann es da ja vielleicht auch manchmal Konfliktpotenzial geben.
Ja, ich denke mal, überall, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und wenn man dann gute Möglichkeit hat, die irgendwie zu beseitigen mit Kompromissen, dann geht das.
Wir haben eine weitere Kategorie in unserem Podcast, die heißt die Kurzsatzrunde. Und die funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und du ihn einfach beendest. Das sollten relativ leichte Sätze sein. Wir können es ja mal versuchen. Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ist?
Zähne putzen.
Wahrscheinlich die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Ein erfolgreicher Tag ist für mich?
Wenn ich mindestens eine Person zum Lächeln gebracht habe.
Und das gelingt wahrscheinlich
meistens. Das gelingt, ja.
Das Schönste am Leben im Kloster ist?
Die Gemeinschaft mit den Mitschwestern.
Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
Dann lache ich richtig.
Und wo holst du dir das?
Ach so, wenn ich, du meintest, wenn ich
mich wenn du mal was zu lachen brauchst.
Wenn ich was zu lachen brauche. Ach, dann brauche ich nur eine Mitschwester zu fragen, die ist ein wandelndes Witzebuch. Die wird auf jeden Fall irgendwas finden, womit sie mich zum Lachen bringen kann.
Das ist praktisch, ein wandelndes Witzebuch im Umfeld
ja,
zu
ja,
haben.
Ja, ja, ja.
Alleinsein bedeutet für mich?
Auch Zeit mit mir selbst zu haben, also Zeit zum Reflektieren oder vielleicht auch einfach nur zum Schlafen nutzen können. Ist nichts Schlimmes für mich.
Kann man das lernen, meinst du?
Ich glaube schon. Das muss man im Kloster auch irgendwo können, weil man da nicht permanent aufeinander hockt, sondern so Alleinsein aushalten können, glaube ich, viele junge Menschen heute nicht mehr so gut.
Ist das was man sich vielleicht am Leben einer Ordensschwester abgucken könnte oder vielleicht ja so ein Stückchen, vor allem du sagst es, die jungen Menschen ne, mit ständig Handy, ständig Beschallung und ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne nur noch und sowas und ganz erschwert irgendwie Zeit mit sich allein verbringen zu können. Das ist
könnte sein, dass man da was abgucken kann.
Wie kann man das lernen? Was glaubst du?
Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von Learning by Doing. Also da kann man keine richtige Anleitung für geben.
Also durch,
bringt, glaube ich,
durchhalten.
Nicht Schüler in Einzelhaft zu stecken, sondern vielleicht muss man denen irgendwie Gedankenfutter geben, was sie machen können, wenn sie kein Handy in der Hand haben.
Du hast gerade schon ein bisschen von den Fragen erzählt, die Schülerinnen und Schüler dir stellen. Ich weiß nicht, ob die Frage dabei war, aber wird dir die Frage gestellt oder stellt sich für dich die Frage, ob man seine Identität aufgibt, wenn man ins Kloster eintritt, allein dadurch, dass man vielleicht das äußerliche Erscheinungsbild anpasst?
Auf gar keinen Fall gibt man die auf, denn das, was in mir drin steckt, das wird ja nicht verändert. Sie wird vielleicht ein bisschen erweitert. Also ich bin ja immer noch die Regina, die ich vorher auch war. Da hat sich ja nichts dran getan.
Also du hast nicht das Gefühl, dass du dafür, dass du was Neues auch dazu bekommst, aber was anderes auch abgegeben hast. Das Gefühl hast du gar nicht.
Ich Weil bin Verzicht immer noch die gleiche.
Und materieller Verzicht macht dich nicht aus. So.
Nee.
Ja. Das ist eigentlich eine logische Antwort, aber in der heutigen Welt irgendwie schwer, erstmal auf diese Antwort zu kommen vielleicht. Hast du noch ein eigenes Privatleben? Weißt du, was ich meine? Weil man in der Gemeinschaft ja, also die Gemeinschaft steht ja auch an erster Stelle bei euch wahrscheinlich, ne? Wie definiert ihr so ein Privatleben? Du gehst deine Familie noch besuchen, hast du gesagt?
Ja, aber ich denke mal, das kann man relativ gut vergleichen mit einer Familie. Wenn man als Mutter kleine Kinder hat, hat man, glaube ich, auch nicht mehr so viel Privatsphäre. Gut, jetzt sind meine Mitschwestern natürlich keine kleinen Kinder, aber man gestaltet seinen Alltag natürlich anders. Ich habe schon Zeit, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt mal mich mit Freunden treffen oder ich möchte jetzt mal irgendwas unternehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ich persönlich gucke halt immer, dass ich möglichst den klösterlichen Ablauf nicht zu sehr beeinträchtige, weil ich halt auch weiß, wenn jetzt, wir sind ja nur 8 Schwestern, wenn jetzt da mehrere fehlen beim Chorgebet, dann wird das Chorgebet auch schwerfällig. Ich gucke, dass ich das irgendwie so legen kann, dass das möglichst nicht davon tangiert wird. Aber wenn es halt mal so ist, dann ist es halt auch so.
Das heißt, du würdest sagen, du vermisst nichts?
Nee. Das hat viel mit Absprache zu tun. Das wäre in der Familie auch so. Wenn ich jetzt kleine Kinder habe und ich will irgendwas machen, dann muss irgendwer auf die Kinder aufpassen. Und dann diese Absprachen, die müssen wir halt dann auch treffen. Dass wir jetzt nicht sagen können, wir sind alle jüngeren Schwestern, sind jetzt gleichzeitig mal weg. Es muss dann halt schon jemand zu Hause bleiben, der bei den alten Schwestern bleibt.
Ich finde das irgendwie spannend und ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es ist irgendwie so, sobald man über das Leben im Kloster nachdenkt als außenstehende Person und auch wenn ich mich mit Leuten in meinem Umfeld darüber unterhalten habe, es sind immer diese Fragen, die so negativ behaftet sind auf eine Art. Vermisst du was? Fehlt dir nicht irgendwas? Hast du mal gezweifelt? Also woher glaubst du, kommt das?
Ach, ich schätze mal, dass das alles noch Relikte sind von Klosterbild, was in den Köpfen der Menschen verankert ist. Also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war bei uns ja auch vieles anders. Die Klausur war viel strenger. Die Schwestern durften das Kloster auch gar nicht verlassen. Wir haben eine Schwester, die gesagt hat, ihre Schwester hat geheiratet in der Pfarrkirche nebenan und sie hat in der Zeit dann ihren Dienst im Refektorium getan. Die durfte da nicht hin. Wusste sie aber vorher. Das ist natürlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Glück alles abgeschafft worden. Oder halt so Filme, ne? Sister Act. Er ist schön, er ist lustig, ich gucke ihn auch immer wieder gerne, aber er transportiert nicht das Bild vom Kloster, was ich bei uns erfahre. Oder dann gab es mal eine Zeit lang diese Serie Um Himmels Willen.
Stimmt.
Mit, wie hieß sie noch, Jutta Speidel in der Hauptrolle oder später dann
aber ich weiß auf jeden Fall, die Serie kenne ich.
Genau, und das ist halt immer so, dass es dann diese Charaktere gibt, diese etwas dümmliche Schwester in der Küche und diese etwas total übertrieben fromme Schwester. Das sind halt so Klischeebilder, die da kreiert werden und dann die clevere Oberin dann, die dann da alle austrickst und so. Mhm. Oder Geschichte einer Nonne noch viel schlimmer, das ist ja, ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist.
Ich kenne das nicht.
Der spielt in den 30er Jahren mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Und das ist halt auch ein vorkonziliares Bild vom Kloster, wo es ganz krass um Gehorsam auch geht. Und ich glaube, dass man mit Gehorsam, das ist ja eins von den Gelübden, verbindet man wirklich so, dass jemand da steht und sagt, du machst das und du machst das und man führt einfach nur aus. Aber das ist nicht das, was wir als Gehorsam leben. Früher war das möglicherweise noch mehr so. Aber das deckt sich einfach nicht mehr mit dem, was wir heute haben.
Also einfach ein viel zu vorurteilsbehaftetes Bild.
Total. Ja, total. Und ich glaube, die werden auch so von Generation zu Generation weitergegeben, dass die kleinen Schüler, die ja noch nie Kontakt zu Klöstern hatten, trotzdem mit diesem Bild rumlaufen.
Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich glaube, ihr im Kloster bestimmt auch bei euch ein Problem mit Nachwuchs habt. Du bist mit 40 die Jüngste bei euch unter den Ordensschwestern und bist damit ja auch dann seit deinem Eintritt die Einzige, die nachgekommen ist. Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass zwischendurch mal Leute versucht haben irgendwie, aber das dann doch nicht als den richtigen Weg empfunden haben. Warum glaubst du, wollen so wenig junge Frauen eintreten? Liegt es an genau diesen Vorurteilen?
Das ist ein Grund, schätze ich. Also nicht nur, weil ich auf der anderen Seite auch eine große Suche erlebe. Also die suchen schon nach einer Form von Lebensgestaltung. Ich glaube, was viel mehr noch reinspielt, ist so eine Bindungsangst. Wenn man zum Beispiel guckt, heiraten ist ja auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Man lebt in irgendwelchen ständig wechselnden Partnerschaften. Man sagt ja schon mehr mein Lebensabschnittsgefährte als irgendwie mein Freund oder mein Mann oder was auch immer. Sich also verbindlich auf irgendwas festlegen mit Haut und Haaren, das fällt, glaube ich, jungen Menschen heute sehr schwer. Man ist ja auch haben wir gerade schon gesagt, diese ständige Reizüberflutung mit Handy, sich alle Optionen offen halten, diese Unverbindlichkeit, sich irgendwie, wenn man einen Termin abgesprochen hat, den auch einzuhalten. Man kann ja 5 Minuten vorher sagen, sorry, ich kann doch nicht kommen, gut ist.
Das also die Bindungsangst, würdest du sagen, überträgt sich nicht nur in den Beziehungen von jungen Menschen, sondern auch vielleicht auf die Beziehung mit Gott.
Genau. Sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist das Bild der Kirche, ne? Sag nur sexueller Missbrauch und alles Mögliche, was man da hatte.
Ja, das immer.
Da steht sie halt auch nicht so ganz gut da und das wird dann sicherlich auch so ein bisschen ins Kloster transportiert im Kopf. Da sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und halt auch, dass die anders aufwachsen. Ne? Die kriegen ja nicht mehr von zu Hause vorgelebt, was man mit der Kirche noch verbinden kann. Die leben ja teilweise in einem völlig religionsfreien Umfeld auf. Wir hatten jetzt gerade eine Schülerin, die sich hat taufen lassen, kurz vor dem Abitur. Ist dann auch irgendwie immer schön, dass es das auch gibt, obwohl es vom Elternhaus her nicht so vorgelebt wurde. Aber die Eltern den Weg dann trotzdem jetzt unterstützen. Aber da merkt man, eine Suchbewegung ist schon da. Und es gibt halt auch Gemeinschaften, die sich von Nachwuchs kaum retten können. Ich frage mich mal, was deren Geheimrezept ist.
Ja, aber es ist schon paradox, weil einerseits wollen die Leute haben irgendwie den Wunsch, was zu finden, was zu suchen und dann aber diese Bindungsangst der jungen Generation, ja. Das kommt irgendwie zusammen und dann führt es dazu, dass vielleicht Leute nicht ins Kloster eintreten wollen.
Und ich kann mir vorstellen, dass das Kloster eigentlich viel geben kann, wenn ich mir so angucke, die Schüler, die halt nicht mehr, ich bin in einer intakten Familie aufgewachsen, es ist heute auch nicht mehr das Normale. Heute gibt es ja viele zersplitterte Familien, dann gibt es neue Verbindungen, halt eine gewisse Stabilität ist vielleicht dann da. Aber eben so eine Struktur zu haben, das ist ja gar nicht, dass das so einengt, dass wir den ganzen Tag nur beten und nichts anderes machen. Sondern es gibt ja auch viel inneren Freiraum, dass ich mich auch in dieses Gebet fallen lassen kann. Wenn ich selber mal nicht gut dran bin, weil die anderen beten, dann ist ja wie so ein Netz, in dem ich drin hänge, was mich dann festhält irgendwie. Das kann man schwer in Worte fassen irgendwie. Aber man kriegt eigentlich viel mehr geschenkt, als dass man geben muss. So.
Ja, und das muss man vielleicht aber auch erstmal lernen oder erfahren. Ja. Ne? Welche Eigenschaften muss man mitbringen, um ein glückliches Leben im Kloster zu führen?
Man sollte auf jeden Fall eine gute Gottesbeziehung haben. Das ist schon mal ganz wichtig. Also, dass man zum Beispiel sich auch mal gerne mit Gebet beschäftigt. Es gibt da ganz viele Formen von irgendwelche auswendig gelernten Gebete, die man im Kopf mit sich rumträgt, bis hin zum, dass man sagen kann, ich kann mit Gott reden wie mit einem Freund. Das ist halt sehr abstrakt, sich das so vorzustellen.
Das ist bei dir so?
Ja. Also finde ich auch als sehr wohltuend, dass man, er ist halt kein Gegenüber aus Fleisch und Blut. Das macht es, glaube ich, für viele Menschen so ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber das hat die heilige Teresa von Avila mal gesagt, das Gebet ist wie das Gespräch mit einem Freund, mit dem man oft und gern zusammenkommt, um mit ihm einfach so zu reden. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Formulierung, wobei Gebet ja nicht immer nur heißt, dass ich die ganze Zeit rede, sondern auch, dass ich höre. Also einfach nur still in der Kirche oder in meinem Zimmer zu sitzen, ist auch schon eine Form von Gebet. Und einfach die Gedanken, die da kommen, zu sortieren. Das ist das eine, also eine Beziehung zu Gott. Dann sollte man ja irgendwie kooperationsbereit oder teamfähig sein, wenn man halt mit den Mitschwestern zusammenlebt. Das ist wie in einer Familie auch. Wenn ich jetzt jemanden heirate, heirate ich auch dessen Familie irgendwie mit. Mhm. Und die Mitschwestern, ich habe mir ja die nicht ausgesucht, weil die so nett sind, sondern wir sind ja alle an dem Ort zusammen, weil wir das Gefühl haben, Gott hat uns hier hingerufen. Ob wir uns jetzt so sympathisch sind oder nicht, das müssen wir halt irgendwie mit umgehen können. Man sollte ja loslassen können vielleicht ein Stück weit, dass man oder sich auf das einlassen können, was man im Kloster vorfindet. Einsamkeit aushalten ist auch nicht schlecht, wenn man das kann. Kooperationsfähig, letztlich auch Eigenschaften, die man in jedem Beruf braucht, wo man im Team arbeiten muss.
Also es ist irgendwie so ein Mix zwischen, du sagst, man ist ganz viel in der Gemeinschaft, aber man muss auch ganz viel allein sein.
Genau. Also mich würde es jetzt eher abschrecken zu wissen, ich bin jetzt in einer Gemeinschaft und bin den ganzen Tag von Menschen umgeben. Ich habe in der Schule halt dann sehr viel Menschenkontakt. Trubel,
ja.
Aber ich merke auch, wenn ich dann aus der Schule rausgehe, dass es so auch eine gewisse Wohltat ist. Mhm. Jetzt erstmal ein bisschen nicht mehr so viel Kontakt zu haben.
Ja, ist wahrscheinlich auch total unterschiedlich, wie ein Mensch das empfindet. Wie stellst du dir dein Leben in 30 Jahren vor?
Ha, das ist eine gute Frage. Das ist ja alles so offen, ne? Also schön wäre natürlich, wenn noch ein paar Leute eintreten würden bei uns, die dann auch so ein bisschen das Werk, also die Schule ist ja letztlich unsere Aufgabe, das so ein bisschen weiterführen in die Zukunft. Aber ich bin da auch ganz realistisch, dass ich sagen kann, kann auch sein, dass niemand mehr kommt. Dann muss man halt irgendwie gucken. Aber da denke ich mal, dass es da bistumsweit oder deutschlandweit auch irgendwie Formen geben wird. Das sind ja die Ordensleute in meiner Generation stehen da vom ähnlichen Problem, dass man dann vielleicht nochmal kreative Wege geht, Ordensleben auch mal neu zu denken. Oder ob man sagen kann, man bietet mal Ordensleben auf Zeit an, wenn man diese Bindungsangst, die dann bei den jungen Menschen so drin ist, dass man die ermöglicht, so für 10 Jahre und dann ist erstmal wieder was anderes.
Also vielleicht ein neueres, zeitgemäßeres Konzept eines Klosterlebens sozusagen.
Zum Beispiel.
Und das könnte dann so aussehen, dass man das auf Zeit anbietet oder?
Ich meine, die Zeit, also die Möglichkeit gibt es ja in vielen Klöstern, dass man einfach so mitleben kann. Es gibt ja zum Beispiel auch deutschlandweit das Freiwillige Ordensjahr. Da kann man sich, es gibt eine Internetseite dazu, da kann man sich dann melden. Und dann gibt es eine Schwester, die vermittelt, die guckt dann auch, welche Gemeinschaft zu der Person passt. Das machen zum Beispiel viele, die so an Wendepunkten im Leben stehen, zum Teil nach der Schule oder wenn man eine berufliche Umstrukturierung macht oder vielleicht auch nochmal am Ende des Berufslebens, dass sie dann sagen, so, jetzt möchte ich mal ein halbes Jahr in einem Kloster mitleben. Dafür soll das dann da sein.
Macht dir das Angst, dass vielleicht der Gedanke, dass, ja, Aussterben ist übertrieben gesagt, aber zumindest so ein bisschen das Klosterleben sich in der Art reduziert vielleicht, dass kein Nachwuchs nachkommt und man sich vielleicht, weiß ich nicht, zusammentun muss in Zukunft?
Ja.
Oder?
Also einmal so Angst ist übertrieben, so eine gewisse Sorge ist natürlich drin, weil letztlich auch ja meine Zukunft davon betroffen ist. Aber ich habe ein großes Gottvertrauen, dass es irgendwie Wege geben wird, wie auch immer, dass man da Möglichkeiten findet, es zu organisieren. Also ich schlotter jetzt nicht vor Angst.
Okay, also trotzdem noch ein Optimismus, der damit schwingt. Das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort, um zum Ende zu kommen. Wir haben schon eine gute Stunde gesprochen. Es war sehr interessant. Ich sage vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und ich sage danke fürs Zuhören. Ihr habt Essen im Ohr gehört. Das könnt ihr wie immer überall abonnieren, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich empfehle an der Stelle immer auch unsere anderen beiden Radio Essen Podcasts, den Podcast Redebedarf oder den Tag in 5 Minuten. Uns, Essen im Ohr, gibt's alle 2 Wochen und wir haben bei Essen im Ohr die Tradition, dass der Gast oder die Gästin das letzte Wort hat oder den letzten Satz oder Sätze, was auch immer du magst. Ich sage nochmal danke, dass du da warst. Schwester Regina hat die letzten Worte.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Danke für die Einladung. Und vielleicht mal an all die jungen Männer und Frauen da draußen, die überlegen, ob Klosterleben vielleicht eine Option sein könnte. Traut euch ruhig, Ordensleben lohnt sich.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.